D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Esst Insekten und den Tomatenfisch. Das ruft euch Hans-Jürgen Bartsch aus dem Hörsaal zu. Denn mit diesen beiden Themen befassen wir uns an diesem Wochenende. Ein paar Vorwegausschnitte aus den beiden Vorträgen haben unsere Techniker für euch hier wie folgt zusammengebastelt.
Wie kann eine Familie gemeinsam ihre Gesundheit und körperliche Verfassung verbessern?
Wir versuchen das mit dem sogenannten Tomatenfisch.
Wie kann eine einzelne Person ein Gesundheitssystem ändern, es gesünder und nachhaltiger gestalten?
Insgesamt benötigen wir immer mehr Nahrung, aber auch sauberes Trinkwasser und natürlich undenkbar, wenn wir keine Energie mehr hätten.
Wir sind von der Küche abhängig, weil viele Lebensmittel erst durch die Küche genießbar gemacht werden.
Sie alle wissen, dass wir mittlerweile weit über 7 Milliarden Menschen sind.
Ich verbrauche angeblich in meinem Leben 25 Hasen, ein halbes Pferd oder 6 Schafe.
Die Tiere sind unheimlich hart im Nehmen.
Was ich mir schon eher vorstellen kann, sind natürlich diese 4161 Liter Bier oder fast eine Tonne Schokolade.
Der hat die ganze Zeit Hunger, letztendlich. Der frisst so, was er nur fressen kann.
Die Menschheitsgeschichte war also schon immer eine Ernährungsgeschichte. Man kann sie aber auch als Vernichtungsgeschichte bezeichnen.
Zu unserem Thema heute. Wir leben im Anthropozän oder aber wir werden schon sehr bald darin leben. So ganz einig sind sich die Wissenschaftler noch nicht, wann es genau beginnen soll. Auf jeden Fall seid ihr und wir in diesem neuen Erdzeitalter der bestimmende Faktor. Wir machen uns die Natur vollends untertan, beuten sie aus, vergiften und konsumieren mehr, als der Planet hergibt und verträgt. Inmitten all dessen befindet sich der Umschlagplatz für all unsere Handlungen, die Küche. Und wie sieht es darin aus? Huiuiuiui. Jens Kirstein ist Geologe und Paläontologe an der Freien Universität Berlin. Er schaut in unsere Kühlschränke und auf die Herdplatte, genauso wie in den Mülleimer. Und was er darüber berichtet, zieht einem die Schuhe aus. Statt Nahrungsmittel wegzuwerfen, sollten wir lieber Maikäfer und Heuschrecken essen. Im Ernst. Warum, hört ihr jetzt in einer Aufzeichnung seines Vortrages an der Berliner Sommeruni vom 26. August 2014. Sein Thema: die Anthropozänküche, Labor der Verknüpfung von Haus und Welt. Und er beginnt mit einer ganzen Reihe an Fragen.
Wie kann eine Familie gemeinsam ihre Gesundheit und körperliche Verfassung verbessern? Wie kann eine Familie besser miteinander kommunizieren und den Zusammenhalt stärken? Wie kann eine einzelne Person ein Gesundheitssystem ändern, es gesünder und nachhaltiger gestalten? Wie können wir durch unser alltägliches Verhalten ein tieferes Verständnis für die Natur gewinnen und die Rolle des Menschen in diesem System verstehen? Und die letzte Frage: Wie kann der Mensch seine Lebensgrundlage, die Erde, verändern bzw. gestalten? Viele werden sich schon denken, darauf gibt es nur eine Antwort: durch Kochen. Und damit willkommen in der Anthropozänküche. In dem Wort Anthropozänküche stecken zwei Worte. Zu einem das Wort Anthropozän. Das ist also eine Betrachtungsebene der Zeit und bedeutet so viel wie das Wort Anthropos aus dem Griechischen bedeutet Mensch. Und die Endung Zän ist meistens verbunden mit einem Zeitabschnitt in der Erdgeschichte. Übersetzen kann man dieses Wort Anthropozän als Menschenzeit oder Zeitalter des Menschen. Man findet aber auch die Phrase das menschlich gemachte Neue. Die Bezeichnung Anthropozän ist angelehnt an die Benennung erdgeschichtlicher Zeitabschnitte wie dem Pleistozän, dem Holozän und soll hervorheben, dass wir das nacheiszeitliche relativ umweltstabile Holozän verlassen haben seit dem 20. Jahrhundert. Es ist auch bekannt unter dem Begriff 1950er-Syndrom oder die große Beschleunigung. Der Mensch ist seitdem nicht nur biologischer Faktor, was er als Lebewesen sowieso auf der Erde ist, sondern ist jetzt zu dem dominierenden geologischen Faktor auf der Erde geworden. Das sieht man zum Beispiel in der Entwicklung der Treibhausgasemissionen, der Sedimentproduktion, der Übersäuerung von Ozeanen oder dem Artensterben. Der Chemie-Nobelpreisträger Paul Krugman hat diese Vorgänge erstmals unter dem Begriff Anthropozän zusammengefasst. In den letzten 50 Jahren ist die Geschwindigkeit verschiedenster Prozesse, die vom Mensch beeinflusst wurden, aber eklatant gestiegen. Angefangen bei dem Bevölkerungswachstum oder der Urbanisierung der Bevölkerung, dem Verbrauch von Düngern oder der Eindämmung von Gewässern. All diese Prozesse nehmen direkt oder indirekt Einfluss auf unsere Umwelt und zu keinem Zeitpunkt war unser Einfluss so groß wie jetzt. Die zweite Betrachtungsebene in dem Wort Anthropozänküche ist der Raum. Oikos, das altgriechische Wort, bedeutet Haus oder Wirtschaftsgemeinschaft. Und die Küche ist der Ort in der Haushaltsgemeinschaft, wo die Nahrung zubereitet wird, wo die stoffliche Mensch-Umwelt-Beziehung gestaltet wird. Wir sind von der Küche abhängig, weil viele Lebensmittel erst durch die Küche genießbar gemacht werden. Stichwort Kartoffeln. Zugleich ist die Küche gemeinsam mit dem Essplatz zentraler sozialer Ort des Wohnens und nicht nur das stoffliche und energetische Zentrum der Wohnung. Ich als junger Mensch kann sagen, jede Feier von uns endet in der Küche. Am Ende sind alle in der Küche, weil es der wärmste Ort, der gemütlichste Ort und meistens der kleinste Ort. Es gibt also eine Wechselbeziehung zwischen Mensch und Küche. Man kann aber auch sagen, dass wir in der Küche Geologie im Alltag betreiben, denn die Küche ist der Schalthebel zur Gestaltung der Erde. Er ist sozusagen ein Ressourcenknotenpunkt. Sie ist die Verknüpfung von Haus und Welt und steht am Ende einer langen globalen logistischen Produktionskette. Das System Erde ist kein homogener Körper, das wissen Sie, sondern baut sich aus Sphären mit unterschiedlichen Eigenschaften auf. Der Mensch bereichert sich aus jeder dieser Sphären. Aus der Atmosphäre bezieht er Luft, aus der Hydrosphäre bezieht er Wasser, in der Biosphäre steckt die biologische Vielfalt und in der Pädosphäre der Boden und die Fläche, auf der wir leben. Zu guter Letzt nutzen wir im großen Maße die Rohstoffe aus der Lithosphäre. Die Natur stellt den Menschen alle Ressourcen bereit, die wir zum Leben brauchen. Energie für Heizung, Elektrizität und Mobilität, Holz für Möbel oder Papiererzeugnisse, Baumwolle für Kleidung, Baumaterial für unsere Straßen und Häuser, Nahrung, sauberes Wasser für die gesunde Ernährung. Dabei macht die Ernährung global rund 30-40% aller vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen aus. Die Menschheitsgeschichte war also schon immer eine Ernährungsgeschichte, man kann sie aber auch als Vernichtungsgeschichte bezeichnen. Natürlich, Ressourcen waren schon immer die materielle Grundlage für Gesellschaften und deren Wirtschaftssysteme. Doch im Laufe der Geschichte veränderte sich der Pro-Kopf-Ressourcenverbrauch dramatisch. Aus dem ursprünglichen Vorhaben, sich der Natur zu unterwerfen, um sie zu nutzen, erwuchs die Möglichkeit, die Natur zu unterwerfen, um sie auszubeuten. Zunächst zogen die Menschen als Nomadenvölker auf der Suche nach Nahrung von Weideort zu Weideort. Sie konnten nur wenig Gepäck mitnehmen, daher besaßen sie nicht viel. Sie hatten einige Schmuckstücke, Werkzeug, Kleidung aus Tierhäuten, Körper für Wurzeln und Samen. Wenn man diese Dinge, die aus vor Ort gefundenen Materialien hergestellt wurden, nicht mehr brauchte, zersetzten sie sich und wurden von der Natur konsumiert. Auch Fäkalien stellten kein Problem dar, da die Nomaden weiterzogen und so konnten sich ihre biologischen Abfälle einfach zurücklassen und der Boden hat sie wieder erneuert. Für die Menschen war ein Weg wirklich ein Weg. Der ökologische Rucksack ist die sinnbildliche Darstellung der Menge an Ressourcen, die wir bei der Herstellung, dem Gebrauch und der Entsorgung eines Produktes oder einer Dienstleistung verbraucht werden. Und er war damals, zu den Zeiten der Jäger und Sammler, bei etwa 3 Kilo pro Tag. Die früheren Ackerbaugemeinschaften lebten davon, den Boden biologischer Abfälle zurückzuführen und damit die entzogenen Nährstoffe zu ersetzen. Die Bauern sorgten für Fruchtwechsel und ließen Felder brachliegen, bis der Boden wieder fruchtbar war. Mit der Zeit beschleunigten neue Werkzeuge und Techniken der Nahrungsmittelproduktion, die Bevölkerungszahl stieg und viele Gemeinschaften verbrauchten mehr Ressourcen und Nährstoffe, als die Natur wieder ausgleichen konnte. Als mehr Menschen auf engem Raum lebten, kulturelle Aktivitäten sich ausweiteten und man öffentliche Plätze brauchte, wurde auch die Hygiene zum Problem. Im Römischen Reich schafften Sklaven die Abfälle von den öffentlichen Plätzen. Daher gibt es auch den Spruch, Geld stinkt nicht. Sie nahmen Fäkalien aus den Toiletten und häuften sich vor die Tore der Stadt. Der Ackerbau und das Fällen von Bäumen entzogen dem Boden Nährstoffe und führte zur Erosion. Der Boden wurde trockener und dürrer. Es gab weniger fruchtbares Land. Und man geht davon aus, dass sich das Römische Reich nur expandierte, um den großen Bedarf an Holz und Lebensmitteln und weitere Rohstoffe zu decken. Die Städte wurden größer, dehnten sich aus und beraubten, sobald das Land geplündert war, immer weiter entfernte Regionen ihrer Materialien und Ressourcen. Mit der Zeit bauten die Städte überall auf der Welt die notwendigen Infrastrukturen auf, um Nährstoffe von Ort zu transportieren. Zwischen den Völkern brachen Kämpfe um Ressourcen, Land und Nahrung aus. In der vorindustriellen Kultur verbrauchten die Menschen die Dinge. Die meisten Produkte wurden einfach biologisch abgebaut, nachdem sie weggeworfen wurden. Sie wurden untergraben oder verbrannt. Außer Metalle. Die sind wertvoll. Das wissen Sie alle. Sie wurden eingeschmolzen oder wurden wieder erneuert. In Zeiten von Knappheit erfahren technische Materialien erneute Wertschätzung. Während der Weltkriege wurden Gläser, Krüge oder Alufolien wiederverwertet oder es wurden sogar Gummibänder gesammelt. Und in der Nachkriegszeit wurde der Markt von so vielen billigen Materialien und neuen Kunststoffen überschwemmt, dass es nicht mehr nötig war, Produkte einfach zu sammeln und wiederzuverwerten. Es war also billiger, Aluminium, Plastik oder Glasflaschen herzustellen, als benutzte Verpackungsmaterialien wieder einzusammeln, zu säubern oder wiederzuwerten. Auch früher wurden technische Geräte einfach repariert. Heutzutage kauft man sich einfach ein neues Handy oder einen neuen Drucker. Das ist meistens sogar günstiger, als wenn ich das wieder reparieren lasse. Dadurch haben wir den Begriff Müll erfunden. Es gibt diesen Begriff eigentlich gar nicht, denn die Natur kennt keinen Müll. Die Natur kennt Nährstoffe. Und dieses Weg, was früher wirklich weg war, ist heutzutage kein Weg mehr. Denn vor den Toren der Stadt befinden wir Abfalldeponien, die einen riesigen Ressourcenfriedhof darstellen. Und diese enthalten viele Giftstoffe, welche nach und nach in das Grundwasser und damit auch in unser Trinkwasser gelangen. Sie sehen, während der Menschheitsgeschichte stieg der Ressourcenverbrauch immer weiter an und der derzeitige Umgang mit Ressourcen ist ein Teufelskreis. Mehr als 4,5 Planeten wären nötig, um alle Menschen einen materiellen Lebensstandard zu ermöglichen, wie er heute bei uns hier üblich ist. Zusammenfassend kann ich nochmal sagen, die Sicherung von Nahrung ist das Grundproblem aller Lebewesen. Sofern wir das Glück haben, in einer Wohlstandsgesellschaft wie in Deutschland zu leben, braucht der heutige Mensch nicht mehr nach Nahrung zu suchen oder zu jagen. Wir sehen, auf der Straße reiht sich ein Supermarkt nach dem anderen. Wir sind längst nicht mehr gezwungen, Essbares eigenständig zu fangen, zu pflücken, auszugraben. In den Industrienationen ist die Lebenserwartung so hoch geworden, was zu einem großen Teil auch mit der Lebensmittelqualität zu tun hat, Lebensmittelqualität und Versorgung. Es mag ein langer und mühevoller Weg von unseren frühen Vorfahren gewesen sein, die Wälder und Savannen für Nahrung zu durchforsten, hin zu den Besuchern heutiger Supermärkte und Feinkostläden oder Gästen von Restaurants oder Imbissbuden. Die Geschichte unserer Nahrungsgewohnheiten ist ein interessantes und abwechslungsreiches, spannendes Kapitel unserer Entwicklung von der Steinzeit bis heute. Diese Geschichte spiegelt die innere Verbindung von Natur und Kultur wider. Dies ist umso mehr von Bedeutung, wenn man sich den Bevölkerungswachstum anschaut. Aktuell sind wir ungefähr bei 7,2 Milliarden Menschen. Die meisten Prognosen sagen, dass wir im Jahr 2050 ungefähr 9 Milliarden Menschen auf der Erde haben. Und damit einhergehend haben wir eine große Herausforderung, eine Nahrungsmittelsicherheit in vielen Regionen der Welt zu haben. Doch die Höhe der Treibhausgasemissionen, die bei der Erzeugung, Verarbeitung, der Distribution bis zum endgültigen Verzehr entstehen, kann jeder von uns selber beeinflussen. Denn wie hoch die Emissionen und der Ressourcenbedarf ist, hängt von unseren individuellen Bedürfnissen ab. Versorgen wir uns regional oder saisonal? Kochen wir oder essen wir eher nebenbei auf der Straße, wie es eigentlich mittlerweile fast üblich ist? Stichwort Slow Food versus Fast Food oder Dienstleister oder selber kochen. Des Weiteren hängt es davon ab, was für ein Ernährungstyp wir sind. Sind wir Allesfresser oder Veganer? Sind wir Fruktarier? Sind wir Flexitarier? Es hat alles neue moderne Namen bekommen. Es gibt sogar auch Pudding-Vegetarier, das sind Menschen, die essen nur noch Fertigprodukte und Süßigkeiten. Des Weiteren hängt unser Ressourcenverbrauch in der Küche auch davon ab, wie groß unsere Küche ist, welche Ausstattung sie hat, wie viel Platz wir in der Wohnung dafür haben und vor allem, wie viele Menschen nutzen diese Küche. In Pärchenwohnungen gibt es vor allem Einfronten- oder Zeilenküchen, es gibt Zweifrontenküchen, je nachdem, wie viel Platz man hat. Es gibt Winkelküchen, U-Küchen und wenn man in zum Beispiel einer WG lebt oder einer Großfamilie, gibt es sogenannte G-Küchen oder diese modernen Inselküchen, wie man sie aus Amerika kennt. Diese drei vorgestellten Faktoren, also der Versorgungstyp, der Ernährungstyp und der Haushaltstyp, sind entscheidend, wie viele Ressourcen wir durch die Ernährung verbrauchen. Mit welchem Herd kochen Sie? Schon mal die Frage. Kochen Sie elektrisch, kochen Sie mit Gas? Induktion. Wie wird Ihr Warmwasser produziert? Kommt es von der Fernwärme? Wird es auch wieder durch Gas warm gemacht? Dann, für wie viele Menschen kochen Sie? Wenn ich ein Gericht für mehrere Personen koche, ist das energetisch besser, als wenn jeder sein einzelnes Gericht kocht. Dann auch die Frage, Küchen haben auch nicht nur was mit Lebensmitteln zu tun, sondern denken Sie an Ihre Arbeitsplatte. Ist die aus Stein? Ist die aus Holz? Haben Sie eine Belüftung, das wiederum auch Strom zieht? Wie groß ist Ihr Kühlschrank? Nutzen 5 Personen einen Kühlschrank oder nutzt einer einen riesigen amerikanischen Kühlschrank und so weiter? Darauf zieht das hinaus. Klar, es gibt natürlich auch Familien, die haben auch nur eine Einfrontenküche und sind vielleicht 5 Personen. Aber meistens hat man auch, wenn man mehrere Personen sind, auch eine größere Küche. Aber schauen wir uns zunächst erstmal an, was denn ein Durchschnittsdeutscher in seinem Leben so verbraucht an Lebensmitteln. Die Süddeutsche Zeitung titelte im Jahr 2012 das große Fressen. Ich verbrauche angeblich in meinem Leben 25 Hasen, ein halbes Pferd oder 6 Schafe. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, na gut, wir hatten den Lasagne-Skandal, vielleicht war da ein bisschen Pferd mit drin, sonst esse ich hoffentlich kein Pferd. Was ich mir schon eher vorstellen kann, sind natürlich diese 4.161 Liter Bier oder fast eine Tonne Schokolade. Und ich habe Ihnen mal etwas mitgebracht. Ich bin seit einem Jahr selber Gärtner. Ich habe auf meinem Balkon Tomaten gepflanzt, wovon wir angeblich 2 Tonnen in unserem Leben verspeisen. Diese Tomate ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir mit der Ernährung unsere Umwelt belasten. Denn ich habe sie im März gepflanzt, habe sie mit Berliner Wasser versorgt, mit der Berliner Sonne und konnte dann ab, ich glaube Ende Juni war es, diese Tomaten ernten. Ich konnte ungefähr 70 davon ernten. Ich war überrascht. Was mich noch mehr begeistert hat, sie schmecken nach Tomate. Allerdings wollen wir Deutschen das ganze Jahr Tomaten essen, denn es ist unser Lieblingsgemüse geworden. Daher kommen unsere Tomaten nicht nur aus Deutschland, sondern vor allem aus den Niederlanden und aus Marokko. Ich könnte Spanien auch noch hinzufügen. Wir nutzen also die marokkanische Sonne, was nicht so schlimm ist. In den Niederlanden allerdings nutzen wir beheizte Gewächshäuser. Dazu kommt der Transport nach Deutschland, was von den Niederlanden nur 800 Kilometer sind, von Marokko ungefähr 2800. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist das Wasser. Ich weiß nicht, ob Sie alle den Begriff virtuelles Wasser kennen. Virtuelles Wasser wird jenes Wasser bezeichnet, das zur Erzeugung eines Produktes aufgewendet wird. Die Tomaten in Marokko, ein Land mit großen Wasserproblemen, muss natürlich auch bewässert werden. Wir entziehen dem Land Marokko also wertvolles Wasser, weil wir dort Tomaten wachsen lassen, welche dann 2800 Kilometer weit entfernt nach Berlin transportiert werden müssen. In den Niederlanden mag dieses Problem nicht so groß sein. Dort ist es eher der Energieverbrauch für die Gewächshäuser. Aber in Marokko ist es vor allem der Wasserverbrauch. Wissen Sie, wie viel ungefähr in eine Badewanne passt? Wie viel Wasser? Es sind ungefähr 140 Liter. 140 Liter. Wir verbrauchen ungefähr 125 Liter Wasser am Tag im Durchschnitt, also fast eine Badewanne. Und jetzt schätzen Sie, wie viel Liter virtuelles Wasser wir denn verbrauchen. 4.000 Liter virtuelles Wasser. Also das ist ungefähr 32 Mal so viel, wie wir am täglichen realen Wasser verbrauchen. Ein T-Shirt verbraucht etwa 2.000 Liter virtuelles Wasser. Eine Jeans, wie ich sie anhabe, 6.000 Liter, ein Computer 30.000 Liter und ein Auto 300.000 Liter Wasser. Das sind 2.000 Badewannen. Fürs Essen, 1 Kilo Kakao verbraucht 27.000 Liter Wasser. Dagegen verbraucht unsere heimische Möhren, 1 Kilo heimische Möhren verbrauchen 131 Liter. Daher würde ich jetzt gerne verschiedenste Ernährungsweisen mit Ihnen besprechen. Dafür nehmen wir den durchschnittlichen Verzehr aus Deutschland, dann die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die Empfehlung des Vereins für unabhängige Gesundheitsberatung und dann vergleichen wir noch Ovo-Lacto-Vegetarisch, also mit Eiern und tierischer Milch und einmal vegan, das ist dann komplett ohne tierische Produkte. Die Zahlen, die Sie gleich sehen werden, stammen von einem Ernährungswissenschaftler, Dr. Toni Meyer. Der hat das Buch Umweltschutz mit Messer und Gabel vor kurzem herausgebracht. Wenn wir uns die Zahlen jetzt auf das virtuelle Wasser bezogen, sehen wir, dass die vegane Ernährung mit fast 60 Kubikmeter, ein Kubikmeter sind übrigens 1000 Liter, einen doppelt so hohen Bedarf an virtuellem Wasser wie der durchschnittliche Verzehr der Deutschen hat. Warum? Weil sich Veganer vor allem von Nüssen und Samen ernähren. Zu 2/3 machen die den virtuellen Wasserbedarf aus. Der Großteil des Mehrbedarfs geht vor allem dann ins Ausland zurück, weil dort werden die Nüsse und Samen produziert. Das liegt daran, dass pflanzliche Nahrungsmittel relativ energiereich produziert werden müssen. Vergleichen wir jetzt andere Umweltfaktoren, da werden Sie feststellen, wird sich gleich ein anderes Bild ergeben. Zunächst haben wir den Flächenbedarf in Quadratmeter pro Person pro Jahr. Hier verbraucht der durchschnittliche deutsche Verzehr doppelt so viel wie die vegane Ernährung. Vielen wird klar sein, warum. Es liegt vor allem an dem Fleischkonsum, weil Rinder natürlich viel mehr Fläche brauchen. Das Weitere vergleichen wir hier Treibhausgasemissionen in Tonnen CO2 pro Person pro Jahr. Hier haben wir ein ähnliches Bild. Demnach ist das tatsächliche Verbrauchsprofil im Jahr 2006 mit den höchsten Treibhausgasemissionen verbunden. Das geht wieder aufgrund der Fleischprodukte und Milchprodukte einher. Wir haben also ein Einsparpotenzial bei veganem Essen gegenüber dem durchschnittlichen Verzehr von ungefähr 53%. Als Letztes besprechen wir den Phosphorbedarf. Dort gibt es wieder ein ganz anderes Bild. Im Vergleich zu der Situation von 2006 kann ein Rückgang im Phosphorbedarf gegenüber veganer Ernährung ungefähr bei 63% betragen. Man muss allerdings hinweisen, dass dieser Phosphorbedarf nicht im Ausland gespart wird, sondern vor allem im Inland. Im Ausland muss immer mehr gedüngt werden und deswegen haben wir dort immer noch einen höheren Phosphorbedarf. Jetzt fragen Sie sich, warum fängt er jetzt mit Phosphor an? Denn Phosphor ist der zentrale Baustoff allen Lebens, ohne den Menschen, Tiere und Pflanzen nicht existieren können. Weltweit erbringt die Landwirtschaft nur durch den intensiven Einsatz von Phosphatdüngern oder Phosphordünger, übrigens wenn ich von Phosphat gleich spreche, Phosphat ist eine Verbindung mit Sauerstoff und Phosphor ist das Element. Den Einsatz von Phosphatdüngern, die notwendigen Ernteerträge für die 8 Millionen Menschen, die auf der Erde leben. Das Hirn und die Nerven funken mit Phosphat. Sie enthalten viele Phosphor-Fett-Verbindungen. Das Herz bezieht all seine Energie aus dem biochemischen Treibstoff ATP, das ist ein Triphosphat. Die Leber speichert viel Zucker, dessen Energie wird übertragen auf den Treibstoff Triphosphat. Muskeln enthalten viele Milliarden Eiweißmotoren, Myosin. Sie zucken im Takt mit Phosphat. Knochen bestehen ebenso wie unsere Zähne aus Apatit. Das ist eine Verbindung aus Calcium und Phosphat. Unser Erbgut hat die Form einer Doppelhelix. Ihr Gerüst ist ein Leiter aus Zucker und Phosphat. Hormone, die kontrollieren unseren Stoffwechsel und übermitteln ihre Signale mithilfe von Phosphat. Und der pH-Wert in unserem Blut wird unter anderem durch einen Phosphatpuffer geregelt. Phosphat oder Phosphor ist also ein Allrounder, den wir brauchen. Doch vor ein paar Jahren ging plötzlich eine Panikwelle durch die Medien. Zeitbombe Phosphor, Gold aus Gülle und Knochen. Phosphor, wichtig wie Wasser, endlich wie Öl. Internationale Experten warnten, dass auch die Phosphatreserven der Welt unwiederbringlich zu Ende gehen. Und anders als bei dem Energielieferanten Erdöl gibt es für Phosphor keine Alternative. Wie kam es dazu, dass also ein sogenannter Peak Phosphor, wie es auch ein Peak Oil gibt, ausgerufen wurde? Die entscheidende Veröffentlichung war die Arbeit von Dana Cordell aus dem Jahr 2009. In dieser Arbeit stand, dass wir den Peak Phosphor, also den Zeitpunkt der maximalen globalen Phosphatproduktion, in weniger 10er Jahren erreichen werden und die Ressource Phosphor nur noch 50 bis 100 Jahre uns zur Verfügung steht. Die Folge wäre also, dass wir den Boden nicht mehr mit wichtigen Nährstoffen düngen könnten, wir hätten Ernteausfälle und wir würden die 9 bis 10 Milliarden Menschen, die im Jahr 2050 auf der Erde leben, nicht mehr ernähren können. Es muss also ein Umdenken einsetzen. Man muss sagen, glücklicherweise basierten diese Zahlen auf falschen Annahmen, waren aber damals berechtigt. Denn die Zahlen für Phosphorreserven oder Phosphorressourcen wurden immer wieder nach oben korrigiert. So stieg die Zahl für Phosphorreserven in Marokko zwischen 1986 bis heute von 6 Milliarden auf 50 Milliarden Tonnen. Auch Chinas Reserven wurden schlagartig nach oben korrigiert. Man muss aber sagen, dass 90% aller Phosphorreserven in 5 Ländern zu finden sind. Marokko, Südafrika, Jordanien, China und den USA. Und Deutschland hat keine einzige Phosphorlagerstätte. Also wir sind von den Importen von anderen Ländern abhängig. 90% dieser Phosphatreserven befinden sich in diesen 5 Ländern, die teilweise politisch instabil sind. Denn Marokko besetzt unter anderem das Land Westsahara nur wegen Phosphor. Weil da sind große Phosphorreserven. In Tunesien gab es, sie erinnern sich, den arabischen Frühling. Und auch China erhebt im Jahr 2008 extreme Zölle um eine Steigerung von 135% auf Phosphatdünger. Dies hatte zur Folge, dass der Phosphatpreis um 800% stieg. Die Inder konnten sich deswegen unter anderem die Einfuhr von Dünger nicht mehr leisten. Die Bauern konnten ihre Äcker nicht mehr düngen und hatten Ernteausfälle. Und man muss auch sagen, dass viele dabei starben, weil sie kein Essen mehr hatten. Nach Angaben der deutschen Rohstoffagentur DERA beträgt die statistische Reichweite nach aktuellen Zahlen ungefähr bei 400 Jahre. So lange haben wir Phosphor noch. Aber es kann sich natürlich wieder in den nächsten Jahren, wenn man neue Entdeckungen macht und so weiter, wieder ändern. Das Problem ist aber, wie ich Ihnen gerade gesagt habe, diese politische Instabilität bei den Ländern oder dass wir davon abhängig sind. Und vor allem sind die neuen Phosphorressourcen, Reserven, die wir gefunden haben, Lagerstätten, sehr mit Schwermetallen belastet. Das heißt, wenn wir diese Lagerstätten für die Düngerproduktion benutzen würden, hätten wir das Problem, dass die mit Schwermetallen belastet sind, was für unsere Gesundheit nicht sehr gut wäre. Wir sehen, dass Phosphatreserven eine dynamische Größe sind. Trotzdem muss man über Phosphorrecycling nachdenken. Phosphor verschwindet natürlich nicht, denn auf der Erde gibt es Kreisläufe. Aber wo bleibt dieser? Der natürliche Phosphorkreislauf der Erde ohne den Einfluss des Menschen findet in Zeitraum von Millionen Jahren statt. Ich als Geologe sage, okay, habe ich kein Problem mit. Aus den Lagerstätten und Böden erodieren und lösen sich Phosphor nur langsam. Durch Sedimentation in den Ozeanen sammeln sie sich an den ozeanischen Böden an und werden im geologischen Zeitraum wieder zu Phosphatgesteinen. Ja. Der Mensch bringt jedes Jahr etwa 18 Millionen Tonnen Phosphor durch den Abbau phosphathaltiger Gesteine zusätzlich in Umlauf. Der größte Teil davon reichert sich in Böden an, die dann wiederum den Phosphor in die Grundwässer gelangt und das dann wieder in die Flüsse und dann in die Ozeane. Nach Cordell gelangen durch Erosion etwa 8 Millionen Tonnen jedes Jahr in unsere Flüsse. Hinzu kommen weltweit noch etwa 1,5 Millionen Tonnen, die über menschliche Fäkalien in die Flüsse gelangen und in die Küstengewässer. Mit zum Teil erheblichen Abweichungen lässt sich jedoch feststellen, dass die Böden der Entwicklungsländer in der Regel erhebliche Defizite an Phosphor aufweisen, während in den entwickelten Ländern, wie bei uns, Phosphorgehalt so ausreichend ist, weil wir sie über Jahrhunderte gedüngt haben, dass sie eine positive Bilanz aufweisen. Wir müssten also eigentlich unsere Böden nicht mehr düngen. Inzwischen erreichen aber auch Schwellenländer wie China mit der Anwendung von Kunstdüngern seit vielen Jahren positive Phosphorbilanzen. Im Jahr 2000 lag der Überschuss an Phosphor im Boden bei ungefähr 16 Kilogramm pro Hektar. Und dies hat weitreichende Folgen. So gibt es nicht nur in China das Problem der Eutrophierung von Seen, Flüssen und Meeren. Weltweit nehmen die sogenannten Todeszonen in den Ozeanen zu, auch bei uns an der Ostsee oder im Golf von Mexiko. Vor allem die Flüsse sind mit Pflanzennährstoffen aus intensiver Landwirtschaft oder aus Abwässern verschmutzt und transportieren Stoffe wie Ammonium, Nitrat, Nitrit und Phosphate in die Ozeane. Es kommt zu Algenblüten. Mit steigender Sauerstoffsättigung am Tag und zunehmender sinkender Sättigung nachts sterben Algen ab, welche von den Bakterien zersetzt werden, und diese reduzieren wieder den Sauerstoffgehalt weiter. Es wird also immer weniger Sauerstoff in der Wassersäule sein. Zuletzt treten dann sulfathemmende Bakterien auf, deren Stoffwechselprodukte sich in schwarzen Schichten auf dem Gewässerboden ablagern. Dieser hypoxische Zustand führt dazu, dass neben den bodenlebenden wirbellosen Tieren wie Würmern und Muscheln auch es zum Fischsterben kommt. Wir müssen also intensiv darüber nachdenken, Phosphorrecycling zu betreiben und nicht mehr so viel Phosphor durch unsere Flüsse in die Ozeane zu transportieren. Phosphor wird neben Düngern auch in Backpulvern, Kochschinken, in Schmelzkäse, in Softdrinks wie Cola, Zahnpasta, Reinigungsmitteln und Waschmitteln benutzt. Die Ausscheidung von uns landet in Kanalisation und damit auch wertvolles Phosphat. Abwasser und Jauche sind gute Phosphat-Recycling-Potenziale. Ein Erwachsener scheidet pro Tag 1,7 Gramm Phosphor aus, davon 60% im Urin. Und in der Praxis gibt es schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten, Verfahren, Phosphor aus dem Urin zurückzugewinnen. Bei uns in den Berliner Wasserbetrieben wird es auf biologischer Weise entfernt, doch dabei kam es zu einem Prozess, dass Mineralstoffe mit Substanzen zusammen agierten und es zu Kristallisationsprozessen kam. Das bedeutet also, in den Rohren sammelten sich Krusten ab und verstopften unsere Leitungen. Deswegen haben die Berliner Wasserbetriebe durch eigene Forschung ein Produkt entwickelt, um diese Kristallisationsprozesse zu stoppen, und haben durch Zugabe von ein paar Chemikalien ein Salz erzeugt, das aus Magnesium, Ammonium und Phosphat besteht, sogenannte MAP-Produkte. Und ich habe meine Tomate unter anderem mit diesem Produkt gedüngt. Meine Großeltern haben mich schon gefragt, warum ich so viel Tomaten an meiner Pflanze habe und warum sie so schnell gewachsen ist. Vielleicht lag es daran oder an meinem Südbalkon, das weiß ich auch nicht. Und ich lebe noch, es ist alles gut, also gehen Sie zu den Berliner Wasserbetrieben, ich glaube, es kostet 1-2 Euro diese Packung und sie reicht Ewigkeit, um Ihren Garten oder Ihren Balkon zu düngen. Kennt jemand die Insel Nauru oder den Stadt Nauru? Das habe ich mir schon gedacht. Das ist nämlich der kleinste Inselstaat der Welt oder beziehungsweise die kleinste Republik der Welt. Sie ist ca. 21 Quadratkilometer groß, hat 10.000 Einwohner und befindet sich im Pazifik, nordöstlich von Australien. Dieses Land ist mit dem Abbau von Guano, einem feinkörnigen Gemenge von verschiedenen Phosphaten, welches durch Einwirkung von Exkrementen von Seevögeln und Kalkstein entsteht. Und mit dem Abbau von diesem Guano konnten sie eine lange Zeit sehr, sehr gut leben. Sie wurden reich durch diesen Abbau. Sie konnten sich Immobilien in Australien und in anderen Ländern leisten. Sie bauten Wolkenkratzer in Sydney. Sie hatten sogar eine eigene Fluglinie. Die Einwohner kauften sich mehrere Autos auf dieser Insel, die längste Straße 20 Kilometer lang, die führt einmal drumherum. Damit fuhren sie dann mehrmals am Tag um diese Insel rum. Sie passten sich den westlichen Ernährungsweisen an, ernährten sich also nur noch von Fast Food und wurden infolgedessen nicht nur das reichste Land der Welt, sondern auch das fetteste Land der Welt und leiden jetzt fast alle an Diabetes. Das Ende vom Lied, so ein Abbau geht irgendwann zu Ende. Das Land wurde komplett geplündert. Es gibt eigentlich nur noch eine Wüste aus Felsstein. Dieses Land hatte mal ganz viel Wald. Es gibt fast gar keinen Baum mehr auf dieser Insel. Die Staatsfinanzen sind am Rande des Bankrotts. Und zwischenzeitlich war diese Insel auch gar nicht mehr mit dem Flugzeug erreichbar, weil die Fluglinie ging auch pleite. Und es ging alles nur noch über den Seeweg. Die müssen teilweise auch sehr lange auf ihre Güter warten, die sie von überall importieren. Das war also mal eine schöne Insel, wie man sich das im Paradies vorstellen kann. Sie ist also komplett geplündert und man versucht jetzt immer noch neue Phosphorreserven unter diesem Boden zu finden. Sie haben also fast gar nicht mehr daraus gelernt, welchen gesellschaftlichen Wandel sie vollzogen haben. Wie es mit dem Land weitergeht, keine Ahnung. Vielleicht wird auch der Meeresspiegelanstieg irgendwann alles regeln. Kommen wir zu einem anderen problematischen Element. Aluminium. Aluminium ist ein faszinierendes Metall. Ich habe Ihnen auch eine Alufolie mitgebracht. Sonst benutze ich sie fast gar nicht. Heute habe ich sie mal mitgebracht. Aluminium ist leicht, rostfrei und einfach zu verarbeiten. Noch vor 100 Jahren war es so exotisch, dass man es in der Weltausstellung als das große Element vorgestellt hat. Wir können es aus unserem alltäglichen Leben gar nicht mehr wegdenken. Wir trinken aus Aludosen, verwenden es für Werkstoffe bei Fassaden, in der Automobilindustrie, für Treibstoffe, für Raketen. Jeder kennt es, wenn er mal Sodbrennen hat, da gibt es diese schönen Tabletten oder Flüssigkeiten, wo ganz viel Aluminium drin steckt, um keinen Sodbrennen mehr zu haben. Doch wie es scheint, haben wir dieses Metall unterschätzt, denn Aluminium macht in jeder Herstellungsphase gravierende Umweltprobleme und stellt ein Risiko für unsere Gesundheit dar. Jeder von uns benutzt Alu, Stichwort Döner. Früher wurde Döner noch in Papier eingewickelt, heutzutage nur noch in Alufolie. Wir benutzen aluminiumhaltige Deos und sogar bei Impfungen ist Aluminium dabei. Erst der Mensch führte mit dem Abbau von Aluminium in die natürlichen Stoffkreisläufe. Denn eigentlich spielt Aluminium für Lebewesen nicht wirklich eine Rolle, da es immer fest in festen Verbindungen eingeschlossen in der Erdkruste war. Doch Aluminium könnte jeder lange gesuchte Umweltfaktor sein, der zum rasanten Anstieg der sogenannten Zivilisationskrankheiten geführt hat. Angebliche Folgen vom Aluminium sind nämlich die Anreicherung aggressiver Aluminium-Ionen in unserem Organismus, in Organen, im Gehirn. Sie können Auslöser für Entzündungen sein, sie können Alzheimer und Demenz auslösen, sie können unser Immunsystem schädigen, sie können Nahrungsmittelallergien, wie ich sie auch habe, bewirken und sie können angeblich auch das Brustkrebsrisiko bei Frauen erhöhen. Es gibt natürlich Studien, die behaupten das, die das auch belegen, dann gibt es wiederum natürlich auch Studien, die das widerlegen. Es gibt, wie viel in der Wissenschaft, immer ein Für und Wider. Aber es gibt natürlich auch Studien, die das belegen, deswegen muss man darauf auch hinweisen. Wie ich schon erwähnt habe, also wir benutzen die in Deos, sie sind in Sonnencremes, sie sind in Tees, in Babymilch, in Grillschalen benutzen wir auch. Und vor allem ist aber das Symbol die Alufolie. Und wir haben mittlerweile so viel Alufolie produziert, dass man damit die ganze USA oder auch Kanada bedecken könnte. Der Abbau von Bauxit, also dem Aluminiummineral, findet weitgehend an Ländern rund um den Äquator statt. Die bedeutendsten Vorkommen sind in Guinea. Die haben etwa ein Drittel aller Weltvorkommen von Bauxit und es ist angeblich auch das qualitativ beste Erz der Welt. Man findet sie in Ländern wie Brasilien, Australien, Jamaika, Indien und Venezuela. Bei der gegenwärtigen Produktionsrate würde Aluminium noch etwa 200 Jahre uns zur Verfügung stehen. Was eigentlich relativ viel ist, weil angeblich reichen die Metalle wie Zink nur noch 20 Jahre oder Kupfer nur noch 36 Jahre. Aber der Bauxitabbau findet zu 95% im Tagebau statt. Räumungsbagger tragen den Oberboden ab, das in Schichten von 2 bis 20 Metern. Dann werden sie verkleinert, was wiederum am Ende eine Zerstörung der Bodenschicht mit sich trägt und der Vegetation. Und die landwirtschaftliche Nutzung dieser Flächen ist auf Jahrzehnte zerstört. Man braucht für die Aluminiumherstellung große Mengen an Wasser, welches am Ende wieder zu verunreinigten Abwassern führt, weil Bauxitstaubpartikel zum Beispiel auch in der Luft sind, es kommt zur Verschlammung, zur Verstopfung von Poren bei Tieren und Pflanzen. Ein großes Problem ist der Rotschlamm. Dafür gibt es nicht wirklich eine Verwendung und der ist hochgiftig. Dort sind auch viele Schwermetalle gelöst. Wenn dieser Rotschlamm oder die Teile von diesem Rotschlamm in unser Grundwasser gelangen, vergiften wir uns sozusagen wieder selber. In Brasilien werden jährlich 250 Fußballfelder Regenwald gerodet. Im Jahre 1990 hatte Brasilien ungefähr noch 67% Regenwaldbedeckung. 2010 sind es nur noch 60%. Das Rekordjahr war das Jahr 2004. Da wurden 26.000 Quadratkilometer Regenwald gerodet. Das ist ungefähr so groß wie die Schweiz. Zwar werden Teile dieser Flächen wieder aufgeforstet, aber das natürliche Bodensystem ist für immer zerstört, denn 80% der Biomasse in einem Regenwald sind in den Baumkronen. Und wenn man eine Aufforstung mit so einem Sekundärwald macht, dann hat man diese Biomasse nicht mehr in den Baumkronen, dann hat man auf Jahre hin quasi das ganze Ökosystem zerstört. Ein weiterer Punkt ist, dass Aluminium ein Stromfresser ist. Sehr viel Strom verbraucht. In Guinea oder in Brasilien werden Kraftwerke nur wegen Aluminium gebaut. Das ist unvorstellbar. Kommen wir aber zum nächsten Verpackungsmaterial. Was denken Sie, wie lange eine Plastiktüte im Durchschnitt benutzt wird, bevor sie weggeschmissen wird? Für 20 Minuten, das ist gar nicht so schlimm. Genau, lediglich 25 Minuten. So lange wird eine Plastiktüte benutzt. In der Natur allerdings wird diese Plastiktüte viel länger abgebaut, und zwar ungefähr 400 Jahre, sind so die neuesten Zahlen. Das kann natürlich erstmal keiner beweisen, aber... Und wie viele Plastiktüten benutzt ungefähr jeder von uns im Jahr? Was denken Sie? Oder in Europa? Was, eine? Keine. Also im Durchschnitt verbrauchen wir in Europa pro Person 198 Stück. In Berlin gehen jeden Tag 710.000 Einwegplastiktüten über den nahen Tisch. Das sind pro Stunde 30.000 Tüten. Jede Stunde in Berlin. Plastiktüten sind zudem ein Rohstoffkiller, weil sie aus wertvollem Erdöl bestehen. Man braucht etwa 43 Tonnen Rohöl, um den Plastiktütenverbrauch in Berlin herzustellen. Auf dem Weg von Erdöl über Rohplastik zu den Produkten gelangt aber schon viel Plastik in unsere Gewässer. Das Hauptproblem sind wir selber. Denn viele werfen achtlos diese Plastiktüten einfach in die Umwelt. 80% des Ozeanmülls ist Plastik. Es ist zu einem neuen Sedimenttyp geworden und verdreckt unsere Strände. Die Tüten und deren Abbauprodukte haben aber nicht nur Grünanlagen und Gewässer verschmutzt, sondern auch viele wildlebende Tiere den Tod gebracht. Sie fangen sich in ihnen oder halten die zerfetzten Kleinteile für Nahrung und verhungern mit vollem Magen. Am Ende nehmen wir Plastik und deren Giftstoffe über unsere Nahrung auf, weil die Fische wiederum dieses Mikroplastik fressen und wir die Fische wieder essen und dann uns selber vergiften. Erinnern Sie sich noch an diese Zeiten? Ein Tante-Emma-Laden um die Ecke. Hier konnte man einkaufen, was man wirklich für den täglichen Bedarf brauchte. Es wurde abgewogen und vor allem die frischen regionalen Produkte wurden, wenn sie eingepackt wurden, in Papier eingepackt. Und wenn man kein Papier benutzen wollte, hat man einfach seine eigenen Transportboxen mitgenommen. Dieses Konzept von Tante-Emma-Läden wird wieder aufgegriffen. Und zwar gibt es gerade einen Laden, der Original Unverpackt heißt. Original Unverpackt ist einer der ersten Läden, die auf Einwegpackung verzichten wollen. Denn der Wandel zu unverpackten Einkaufen ist auf Dauer umweltschonender und hat den größten Gesamtnutzen für die Gesellschaft. Diese Idee richtet sich nicht nur an Kunden, die großen Wert auf bewusstes Konsumieren legen, sondern an alle, die selbst bestimmen wollen, was sie einkaufen. Kunden sollen wissen, wo was herkommt und was in unseren Lebensmitteln überhaupt drin ist. Unverpacktes Einkaufen bedeutet erheblich weniger Müll und weniger Lebensmittel wegzuschmeißen, da sich jeder abfüllen kann, was er wirklich benötigt. Warum muss eine Salatgurke überhaupt eingepackt werden? Sie hat schon ihre eigene Verpackung. Oder eine Banane. Warum muss man Bananen einpacken? Verstehe ich auch nicht. Wie soll das überhaupt funktionieren? Es soll sogenannte Spendersysteme geben, wo dann jeder mit seiner mitgebrachten Transportbox kommt und dann selber bestimmen kann, wie viel er überhaupt mitnimmt. Wenn jemand so eine Transportbox jetzt nicht bei sich hat, gibt es vor Ort entweder Boxen, die man sich wie ein Pfandsystem leihen kann, oder es wird in Papier eingepackt. Es gibt in Bonn und Kiel gibt es auch solche Läden, das weiß ich auch. Wenn wir schon bei dem Thema sind, kommen wir jetzt zu Lebensmittelabfällen. Die meisten Abfälle entstehen bei uns im Haushalt, 61%. Aber warum werden Lebensmittel überhaupt weggeworfen? 90%, weil sie verdorben sind. 77% sagen an, weil sie Reste haben, die sie nicht mehr verwerten wollen. 70% werfen ihre Sachen angeblich weg. Also man konnte mehrmals ankreuzen. Die abgelaufen sind, viele haben einfach zu viel eingekauft. 60% sagen, schmeckt nicht, wo ich sage, okay. Jetzt kommen wir zu unserem Quiz. Was denken Sie, welchen Geldwert werfen wir in Form von Lebensmitteln pro Jahr und Person in Deutschland etwa in die Tonne? Sehr gut. Etwa 235 Euro werfen wir im Durchschnitt in die Tonne. Welche Lebensmittel werfen wir am häufigsten weg? Was denken Sie? Obst, Gemüse, Milchprodukte? Speisereste? Es ist Obst und Gemüse. Ja. Also 44% unserer weggeworfenen Lebensmittel sind Obst und Gemüse. Danach kommen Backwaren, Speisereste, dann Milchprodukte bei 8%, Getränke, Fisch und Fleisch. Dann möchte ich jetzt mal schauen, wie Sie denn überhaupt mit Lebensmitteln umgehen. Wo sollte man Tomaten eigentlich lagern? A, im Kühlschrank, B, im Obst- und Gemüsekorb, C, getrennt von anderen Obst und Gemüse außerhalb des Kühlschranks. Also ich sehe hier B und C. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe bis vor kurzem noch alles im Kühlschrank gelagert, bis ich diese Antwort gehört habe. Und sie sind richtig C, getrennt von Obst und Gemüse außerhalb des Kühlschranks, denn sie vertragen keine Kälte, das wusste ich nicht. Ich wusste es erst dadurch. Und sie stoßen das Gas Ethylen aus, das sorgt dafür, dass andere Früchte und Gemüse wiederum weiter reifen. Wo sollte man Brot im Kühlschrank lagern? A, ja, denn hier hält es sich am längsten. B, nur bei besonders feuchter, warmer Bewitterung. Oder C, das kommt aufs Brot an. Ich sehe, der Großteil sagt B. Ich glaube, das ist auch richtig. Wozu halte ich eigentlich den Vortrag? Sie wissen ja schon alles. Man soll es allerdings, falls es feucht und warm draußen ist, dann sollte man es kurzfristig in den Kühlschrank machen. Sonst sollte man es immer außerhalb lagern. Kommen wir, glaube ich, zur letzten Frage. Es ist die Hälfte Mais in einer Dose übrig geblieben. Was sollten wir tun? Das Dosengemüse muss sofort verbraucht werden oder ist ein Fall für die Tonne. Frischhaltefolie auf der Dose macht den Mais noch eine Tage genießbar. Oder den Mais in andere Behälter umfüllen. Eindeutig C wieder alle. Ob das richtig ist? Ja. Denn die Konserven, da ist vor allem Zinn auch mit drin, mit Zinn beschichtet. Und wenn man diese Dose aufmacht, kann man diese beschädigen und dann gelangt das wiederum in den Mais. Deswegen sollte man es eigentlich umfüllen. Generell, wie man Lebensmittelabfälle am meisten vermeiden kann, ist eine gute Planung einfach beim Einkaufen. Und natürlich, wie wir gerade eben diskutiert haben, die richtige Lagerung, um diesen Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Sollten wir dennoch Lebensmittelabfälle haben, wie zum Beispiel beim Kartoffelschälen, gibt es eine ganz praktische Idee. Jeder von uns kennt Komposthaufen, aber wir in der Stadt haben meistens keine Möglichkeit dafür. Deswegen kann man ja am besten diesen Müll einfach zu Hause sammeln, diesen Biomüll, und mit Hilfe von Würmern, Parasiten, seinen eigenen Dünger produzieren und dann eigene Pflanzenzucht damit betreiben. Somit hätte man einen Kreislauf geschaffen. Als Sie noch alle gar nicht in dem Raum waren, kam eine Frage, ob ich Scampis esse. Essen Sie Scampis? Warum essen Sie keine Heuschrecken, wenn Sie Scampis essen? Zwei Milliarden Menschen tun dies täglich weltweit. Vor allem in Asien, Mittel- und Südamerika und Teilen von Afrika. Aus Mexiko kennen wir den Wurm im Tequila. In Nigeria ist es ein gängiges Essen. Und mit einem Land, wo die Weltbevölkerung demnächst sehr stark ansteigen wird, haben sie dort eine sehr gute Option, die Menschen zu ernähren. Denn Insekten ernähren uns mit vielen Proteinen. Des Weiteren kennen wir auch den Straßenverkäufer in Thailand. Dort ist es ein typisches Bild. Auch ich und meine Arbeitsgruppe am Exzellenzcluster haben ein Event veranstaltet. Wir haben Insekten kochen lassen von einem Koch. Das ist der bekannte Insektenkoch Frank Ochmann. Dieser hat für uns Heuschrecken, Mehlwürmer und Grillen zubereitet. Und also je näher dieser Tag kam, desto mehr Angst hatte ich. Zuerst hatte ich, glaube ich, Mehlwurm gegessen. Das schmeckt wie Chips, wie Erdnuss, es schmeckt ganz normal. Und die leben ja auch nicht mehr. Also er hat uns erzählt, wie das funktioniert. Er bekommt diese aus einer Zucht in Bayern. Dort sollen zum Beispiel die Heuschrecken 2-3 Tage sich auskoten, dann ist der Dreck weg. Man darf sie aber nicht zu lange in dieser Box halten ohne Essen, weil sie sonst gegenseitig fressen, dann hat er keine Ware mehr. Dann werden diese Heuschrecken in den Kühlschrank gepackt, damit sie langsam sterben, weil sie sind ja wechselwarm. Und sobald es kühl draußen wird, schlafen sie langsam ein. Und dann kann man sie, nachdem man dann die Füße herausgerissen hat, weil dort sind Widerhaken drin, kann man diese Insekten komplett essen. Aber warum sind Insekten eine wirkliche Alternative gegenüber Fleisch? Sie enthalten viele Aminosäuren, hochwertig ungesättigte Fettsäuren, sie enthalten Spurenelemente und Vitamine. Und hier im Vergleich werde ich Ihnen jetzt zeigen, wie viel Milligramm pro 100 Gramm in einer Grille, in einem Hähnchenfleisch, Schweinefleisch, Rindfleisch steckt und wie hoch die empfohlene Tagesdosis ist. Phosphor zum Beispiel ist in der Grille 869 Milligramm in 100 Gramm. Aber nur zum Vergleich, das ist ungefähr das Vierfache zu Hähnchenfleisch oder Schweinefleisch. Und unsere tägliche Empfehlung, Tagesdosis sollen 1000 Milligramm sein. Also essen Sie 100 Gramm Grün, haben Sie es fast erreicht. Des Weiteren ist Eisen. Dort können wir uns auch gut mit versorgen. Kalzium, da sehen Sie deutlich mehr als in dem anderen Fleisch und Geflügel. Zink haben wir eigentlich mehr, als wir eigentlich müssten. Kupfer und am Ende sehen Sie es nochmal, Magnesium. Ein Vielfaches. So, was denken Sie, wie hoch ist der essbare Anteil von einem Rind? Wie viel kann man von diesem Rind wirklich essen? 50%, 60% ist gar nicht so falsch, es sind 40%. Beim Schwein und beim Huhn sind es ungefähr 55%. Und bei der Heuschrecke oder bei den Insekten, je nachdem, kann man bis zu 80% essbaren Anteil essen. Beispiel Heuschrecke, man zieht die Füße raus, den Rest kann man essen. Auch bei dem Futtermittel pro Lebendgewicht gibt es große Unterschiede. Also wie viel Futtermittel muss ich einem Tier geben, um ein Kilo essbaren Lebensmittel zu erhalten? Muss man einem Rind ungefähr 10 Kilo Futtermittel zuführen, damit man ein Kilo Lebendgewicht erhält? Bei den Insekten sind es nur 1,7 Kilo. Das Gleiche gilt auch für den Wasserverbrauch. Man muss dem Rind 60 Liter Wasser geben, damit man 1 Gramm Protein erhält. Bei Insekten sind es lediglich 3 Liter. Kommen wir zu guter Letzt zum Flächenverbrauch. Das Thema haben wir schon ein bisschen angerissen. Ein Rind verbraucht pro Kilo Lebendgewicht und pro Jahr 250 Quadratmeter. Insekten 3,6 Quadratmeter. Sie sehen also, eigentlich hat Insektenessen nur Vorteile. Wie kommen die Insekten zu uns? Das Beispiel ist Wildfänge, was natürlich wieder dazu führt, dass wir in Ökosysteme eingreifen und auch wieder zum Artensterben beitragen könnten. Und Insekten, das habe ich auch schon erwähnt, sind wechselwarm. Sie brauchen also Energie zum Wachsen und zum Leben, also Wärme. Bei uns in den Breitengraden ist es nicht wirklich warm, sonst würden wir ja auch Insekten essen, weil wir genug davon hätten. Das heißt, wir müssten also Insekten sehr energieintensiv züchten. Wo man aber sagen kann, warum nutzt man nicht Wind- und Solarenergie, was wir kostenlos erwärmen könnten, um diese Zuchtanlagen mit Energie zu bespeisen. Wir haben auch alle schon mal Insekten gegessen, also ich vielleicht nicht, aber vielleicht viele von Ihnen. Erinnern Sie sich noch an die Maikäfersuppe? Nein, okay, das war so das Beispiel, was gebracht wird, was man in Zeiten mit Hungersnöten auch in Deutschland gegessen hat. Außerdem kann man Insekten eigentlich artgerecht halten, denn sie sind an Massentierhaltung gewöhnt. Viele Insekten sind es gewohnt, in Massen gehalten zu werden. Vor allem Mehlwürmer fühlen sich in Engkisten sehr wohl. Das alles ist natürlich nur Zukunftsmusik, aber vielleicht stellt irgendwann jeder mal so eine kleine Insektenzuchtbox bei sich selber ein. Man könnte natürlich auch seinen eigenen Abfallhausmüll dafür nutzen, diese Insekten zu züchten. Man hätte schon wieder einen kleinen Kreislauf. Und das große Problem dabei, der Anteil von ländlicher Bevölkerung zu städtischer Bevölkerung wird sich umkehren. Hatten wir im Jahr 1950 noch ungefähr 29% städtische Bevölkerung, wird es im Jahr 2100 wohl 84% sein. Im Jahr 1970 hatten wir 2 Megacities, also Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohnern. Das waren New York und Tokio. Im Jahr 2025 werden wir ungefähr 37 Megastädte haben. Und die Städte werden also eine definitiv wichtige Rolle für die Ernährung der Zukunft haben. Doch schauen wir uns die Betrachtungsweise des Menschen von sich und seiner Umwelt durch die zeitliche Entwicklung einer Stadt mal ganz kurz an. Während in vorindustrieller Zeit Stoffwechsel und Energie vor allem aus den Siedlungen und deren Umland kamen und damit die Zusammenhänge von Ursache und Wirkung klar waren, änderte sich dies mit beginnender Nutzung von fossilen Energien. Als Beispiel, früher ist der Bauer oder so in seinen Wald gegangen, hat das Holz geholt und irgendwann hat er festgestellt, ich habe gar nicht mehr so viel Holz, ich muss sparen, Ressourcen sparen. Dies fehlt uns mittlerweile. Wir machen einfach den Wasserhahn auf, stecken unseren Stecker in die Steckdose, da kommt Strom, ist ja schön, alles funktioniert. Am Ende kriegen wir höchstens mal eine Abrechnung, Betriebskostenabrechnung, Nebenkostenabrechnung und wundern uns auch immer, wie viel wir eigentlich verbraucht haben oder kriegen manchmal auch Geld wieder, wenn wir gespart haben. Also durch die beginnende Nutzung fossiler Energien werden Energien und Massen über große Distanzen transportiert und die städtische Infrastruktur wächst. Ein Outsourcing, also ein Auslagern von Infrastrukturen ins Umland beginnt. Früher gab es Kraftwerke, Gasometer, Schlachthöfe, Brauereien oder auch Gießefelder bei uns in der Umgebung oder in der Stadt. Seit 150 Jahren, kann man ungefähr grob sagen, ändert sich dies alles. Wir haben also in der Stadt nur noch den Konsum und nicht mehr die Produktion von Dingen. Stoff- und Energieflüsse verlieren ihre Anschaulichkeit, was ich gerade genannt habe, Wasserhahn, Steckdosen, Gasleitung, Supermarkt. Das sind die einzelnen Berührungspunkte. Wir haben also kein Feedback mehr, keine Erfahrungs- und Lernprozesse mehr. Wir haben einen Bedeutungsverlust der materiellen Kulturen im öffentlichen Bewusstsein. Deswegen muss es die Aufgabe sein, im Anthropozän der Zukunft diese Verantwortlichkeiten wiederherzustellen, Lern- und Erfahrungsräume zu schaffen, Gebäude als Kraftwerke bauen oder diese Urban Farming, Urban Gardening-Projekte. Der Trend, der gegenwärtige Trend zeigt, dass immer mehr Menschen sich mehr Grün in der Stadt wünschen. Die Landwirtschaft kommt also langsam wieder in die Stadt. Paradoxerweise kommen Solaranlagen und so weiter aufs Land. Das ist also genau eine Umkehr. Warum bauen wir die Solaranlagen nicht auf die Dächer in unserer Stadt, anstatt unsere Äcker damit voll zu pflastern? Aber es ist eine andere Geschichte. Warum nutzen wir nicht die Sonne in Marokko, produzieren dort grünen Strom, welche über Leitung nach Europa gebracht wird, und züchten dann mit diesem Strom unsere Tomaten in Berlin? Warum tun wir das nicht? Dies ist eine vielleicht wirkliche Zukunftsvision von Berlin. Statt Tiefgaragen kann man auch Pilze in Tiefgaragen züchten vielleicht. In der Spree, da gibt es ja auch unter anderem dieses Projekt, wo man in der Spree wieder baden soll. Pflanzen nutzt, die filtern das Wasser, damit man wieder in der Spree baden kann. Dann kann man natürlich vielleicht auch Fische daran züchten. Dann kann man auch vielleicht in Zukunft Hochhäuser bauen, die als vertikale Ackerflächen benutzt werden. Das alles soll aber nicht täuschen, denn eine Stadt wird sich nie selber ernähren können. Aber es wäre vielleicht erstmal ein Weg, um den Menschen zum Umdenken zu bewegen und vor allem auch unseren Kindern wieder näher an Lebensmittel heranzubringen. Ein Bewusstsein schaffen für die Umwelt. Als es noch warm war, 30 Grad im Juli, sind wir mit einer Handvoll Kindern auf den Acker von meinem Opa gegangen. Ich habe glücklicherweise einen Opa, der noch Bauer ist. Er wird auch als letzter Bauer von Küritz bezeichnet. Und habe als Kind selber Schweine geschlachtet, habe Kartoffeln geerntet. Und wir sind mit den Kindern dorthin und haben den Kindern gezeigt, wo kommt die Kartoffel her und was kann man mit der Kartoffel machen. Wir haben vor Ort die Kartoffeln geerntet und gleich dort vernichtet. Wir haben mit den Kindern Pommes und Quark haben wir gemacht, Kartoffelpuffer mit Apfelmus, mit Äpfeln, die aus der Region kamen. Wir haben Kartoffelpuffer auch selber gerieben. Wir haben Cola-Möhrchen gemacht, das kannte ich auch noch nicht. Wir haben also Möhrchen nicht in Wasser gekocht, sondern in Cola. Das schmeckte sehr süß, sehr lecker, für Kinder natürlich ja, sehr angenehm. Wir haben Bratkartoffeln gemacht, ja, und noch ein paar andere Sachen. Und trotz 30 Grad, es war wirklich warm, vor allem auf so einem Acker ohne Wind, hatten die Kinder wirklich Spaß. Die Kinder hatten Spaß am Kochen. Das sollte das sein, den Kindern wieder dieses Kochen beizubringen. Das lag uns am Herzen. Und vor allem hat mein Opa natürlich sich mit den ganzen Kindern sehr wohl gefühlt. Zusammenfassend kann man sagen, der Weg der letzten Jahre ist kein guter Weg gewesen vielleicht. Ein Beispiel wäre zum Beispiel auch Fleischmittelskandale wie BSE. Oder genügt es, reaktiv zu antworten, wenn es zu Krisen kommt, sprich, wenn es irgendwann mal zum plötzlichen Auftritt von Schädlingen kommt, soll man dann einfach wieder Pestizide einsetzen, um dieses Problem aus dem Weg zu schaffen? Oder ist ein richtiger Weg doch weniger ist mehr, also Suffizienz, Selbstbeschränkung? Vielleicht doch mehr Produkte aus dem lokalen Umfeld zu essen? Es gibt da auch radikale Wege wie Moose und Bucheckern zu essen, aber okay. Des Weiteren gibt es auch Trends wie dieses Containern, also Lebensmittelabfälle von Supermärkten zu essen, wo Menschen teilweise gar nicht mehr einkaufen gehen, sondern sich wirklich Essen aus dem Müll holen. Oder hilft eine Konsistenz-Zukunftsvision, also Kreislaufwirtschaft. Vielleicht düngern wir in Zukunft auch unsere landwirtschaftlichen Flächen mit unseren eigenen Fäkalien. Genug Methoden, unser Urin oder unseren Kot zu benutzen, gibt es ja. Vielleicht könnte man sie dann auch in neuartige Einbauküchen einbauen, solche Verfahren. Wir könnten unsere Kräuter selber anpflanzen, mit zum Beispiel Zuchtanlagen von Insekten könnten wir auch benutzen in unseren Küchen. Dann heißt das nicht mehr, dass wir, wenn wir nach Hause kommen, eine Tiefkühlpizza essen, sondern unser eigenes Insektenrisotto, was wir selber vorhergestellt haben, mit gezüchtetem Basilikum von uns. Oder gibt es am Ende doch eine ganz andere Lösung, und zwar die Hightech-Lösung, 3D-Drucker, die Essen produzieren, oder Kunstfleisch als Burger kann man benutzen. Wir wissen es noch nicht, ich bin gespannt. Fest steht, und ich hoffe, ich habe Ihnen das so ein bisschen gezeigt, dass wir mit den Handeln unserer Küche die Umwelt verändern können. Wie am Ende die Küchen der Zukunft aussehen werden, dafür gibt es noch ein Projekt bei uns, ein Basisprojekt. Das werden wir bestimmt mal vorstellen, wenn wir ein bisschen weiter sind. Dennoch möchte ich meinen Vortrag jetzt erstmal mit einem Zitat von Oliver Hasenkamp beenden. Und das sagt, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Würde der Städter kennen, was er frisst, er würde umgehend Bauer werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Die Anthropozänküche, Labor der Verknüpfung von Haus und Welt, von Jens Kirstein, konntet ihr heute bei uns hören. Morgen setzen wir das Thema fort mit dem Tomatenfisch. Was sich dahinter verbirgt, erklärt uns dann Professor Werner Kloas.
Die Radio Wissen, Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.